Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen auf Radio Potsdam zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft, die erste im Jahr 2025. Heute erstmals aus dem Filmmuseum in Potsdam. Seitdem diese Sendung on air ist, und das ist jetzt bereits fast 10 Jahre, hatte ich immer auch den Wunsch, einen Mann einzuladen, der zu den bekanntesten Filmregisseuren Deutschlands zählt. Ich sage ein paar Filme und dann brauche ich den Namen vielleicht gar nicht mehr so zu erwähnen. Also Halbe Treppe, Gundermann, Wolke 9 und Sommer vom Balkon. Er hat über 50 Filme gedreht, Dokumentationen und Spielfilme. Er ist national und international verehrt, auch für seine Theater- und Operinszenierungen. Man sieht ihn oft in Potsdam. Man könnte sagen, er gehört so ein bisschen zum Gesicht der Stadt. Und heute hören Sie ihn in meiner Sendung. Ich freue mich, herzlich willkommen, Andreas Dresen.
Hallo.
Filmmuseum, da sitzen wir jetzt mittendrin. Hier gab es lange Zeit, also bis ganz vor kurzem, eine sehr schöne Ausstellung, Voll das Leben. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es nicht geschafft, herzugehen. Das bedauere ich auch sehr. Aber das hat natürlich zum Vorteil, dass dieses Versäumnis mir die Chance gibt, zu fragen, was habe ich verpasst?
Ah, also ich fand, dass das Filmmuseum das wirklich ganz toll gemacht hat, ganz sinnlich. Das ist natürlich jetzt doof, zu einem Zeitpunkt darüber zu sprechen, wo die Ausstellung schon abgebaut ist. Ja. Sie hieß ja auch Andreas Dresen und Team. Und das ist immer ein Aspekt, der mir persönlich besonders wichtig gewesen ist und ist, weil man macht Filme halt nicht alleine, sondern mit einer Gruppe von Menschen. Und die Ausstellung hat auf eine sehr sinnliche Art gezeigt, wie Filme entstehen im kollektiven Kreativitätsrausch, im kollektiven Gedankenaustausch. Und das war sehr schön anzusehen. Das waren sowieso kleine Welten, die geschaffen waren zu den einzelnen Filmen. Man konnte da so durchlaufen und zum Beispiel den Frühstückstisch aus dem von dir eben erwähnten Film Sommer vom Balkon, der war da so an die Wand gebaut und man konnte ihn abgleichen mit dem im Film und so. Also sehr viele schöne, verspielte, auch sehr haptische Ideen, um so Film wirklich sinnlich zu begreifen.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da so durchläuft und sein ganzes Leben da so organisiert an einem Ort sieht?
Zu Anfang schon etwas befremdlich. So, man läuft quasi durch sein eigenes Leben irgendwie durch, weil die Filme sind ja schon ein großer Teil meines Lebens. Natürlich nicht das Ganze, das ist klar. Aber wenn ich so zurückblicke, kann ich mein Leben tatsächlich ganz gut nach den Entstehungsjahren der Filme strukturieren. So. Also ich weiß ja, wann die Filme im Einzelnen so ungefähr gemacht sind und dann habe ich die Jahreszahlen dazu und dann weiß ich ungefähr, wo ich mich persönlich da befunden habe. Und so ging mir das auch so ein bisschen beim Gehen durch diese Ausstellung.
Ja. Sehr schön, kann ich gut nachvollziehen. Mir ist neulich aufgefallen, als ich über meine Sendung Smürek trifft nachgedacht habe, dass ich in der Rückschau nur sehr wenige nochmal angehört habe. Wie ist das eigentlich bei dir mit den Filmen? Guckst du immer mal wieder rein? Nimmst du dir mal einen raus und schaust ihn dir an?
Nein, also ich alleine, also für mich gucke ich auf keinen Fall meine Filme. Was soll das? Also, und ich gucke mir die bestenfalls mal an. Es gibt ja von Zeit zu Zeit Retrospektiven oder so. Jetzt in anderthalb Wochen bin ich beim Filmwochenende in Würzburg. Da zeigen die einen Teil meiner alten Filme. Und wenn ich die dann lange nicht gesehen habe, so vielleicht 10 oder 15 Jahre, dann gucke ich mir das manchmal nochmal mit an, einfach auch um mich zu erinnern, um dann in einem Publikumsgespräch nicht als der Dümmste im Raum dazustehen und mich selber nicht mehr so daran zu erinnern, genau wann da was stattgefunden hat in den Filmen. Woody Allen hat mal den schönen Satz gesagt, wenn ein Filmregisseur in die Hölle kommt, dann werden ihm all seine alten Filme vorgeführt. Deswegen, es ist meistens nicht so ein riesiges Vergnügen, muss ich ehrlich sagen.
Hast du dann so eine Art inneren Kritiker, der dann nochmal auf den Plan kommt und sagt, hättest du das mal anders gemacht?
Ja, der ist ja sowieso da. Der ist schon da, wenn der Film fertig ist. Also auch wenn er noch ganz neu ist. Also, und das ist ein ganz großes Empfinden von Peinlichkeit, teilweise auch von Scham, wenn man selber irgendwas nicht gelungen findet, so. Und es ist ja sowieso ein Gefühl, was einen, ja, irgendwie, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, ein Leben lang begleitet. Also ich gehe immer zum Drehort und denke, ich bin ein Scharlatan, ich kann das eigentlich gar nicht so. Und irgendwann wird es jemand merken. So. Und das ist auch, wenn man alte Filme guckt, dann denkt man, oh Gott, hoffentlich sieht das nicht jemand, wie schlecht das ist. Und also es ist wirklich manchmal sehr seltsam, finde ich, und sehr befremdlich. Und deswegen wahrscheinlich viele Kollegen mögen das genauso wenig wie ich.
Ja. Und hast du eine Strategie, mit dem inneren Kritiker umzugehen, wenn der dann auf den Plan kommt?
Ja, na, ich weiß natürlich auch, dass das nicht allen Zuschauern so geht, sondern dass ich da wahrscheinlich auch mit einem anderen Blick drauf gucke. So. Also ich kann auch mit diesen Ängsten, die mit den Dreharbeiten zusammenhängen, mittlerweile ganz gut umgehen, weil ich das kenne. Ich weiß einfach, dass es seit dem ersten Film schon so. Und dann weiß ich, dass das jetzt wieder kommt. Ich kann 3 Tage vor Drehbeginn nicht schlafen und nicht richtig essen. Und mir geht es dann einfach schlecht. So. Und aber ich weiß, wie gesagt, das hört dann auch wieder auf. Und meistens so nach 3, 4 Drehtagen kommt man in so eine Bahn, wo man vernünftig arbeiten kann.
Du hast eben schon über die Erinnerung gesprochen. Mir fällt auf, dass Menschen generell sehr viel dafür tun, sich erinnern zu können. Tausende Fotos auf dem Smartphone, Tagebücher, Mitbringsel von irgendwoher. Aber dann nur sehr, sehr wenig Zeit später dafür verwenden, diese auch sich anzuschauen. Lohnt sich Konservierung eigentlich oder ist es eigentlich vielmehr das, was man im Kopf behält? Und wie erinnerst du dich eigentlich?
Also ich freue mich auch manchmal, beim Smartphone kriegt man ja manchmal so irgendwelche Rückblicke angeboten. So. Das finde ich manchmal lustig so und freue mich darüber, weil man plötzlich an Situationen erinnert wird, an die man selber gerade vielleicht lange gar nicht gedacht hat. So. Und ansonsten finde ich, sind die schönsten Erinnerungen die im Kopf sind. So Fotos können einem vielleicht helfen. Ich erinnere mich aber auch manchmal sehr gut über Gerüche. So,
also, ja, sagt man. Ne?
Na, jeder kennt das ja, wenn man in eine Schule zum Beispiel reinkommt, was da mit einem so passiert. Eine Schule haben ja so ganz Schulen haben ja so ganz spezifische Gerüche und über Gerüche passiert bei mir dann ganz viel im Kopf. So.
Wollen wir einmal kurz in deine Kindheit reisen? Du bist ja in einer Künstlerfamilie groß geworden, in Gera geboren, in Schwerin aufgewachsen, damals mit deiner alleinerziehenden Mutter. Wie ist deine Erinnerung daran? Hast du auch einen Geruch oder wie erinnerst du dich?
Neubau. Ja, wir haben lange in einem Neubaugebiet gewohnt, in Schwerin-Lankow. Jeder, der da mal gewohnt hat, als sie in den 70er Jahren wirklich noch neu gebaut wurden, kennt diesen Geruch von frischem getrockneten Beton, wie das in den Häusern gerochen hat. So. Und ich habe mit meiner Mama in einem Hochhaus gewohnt, in Schwerin-Lankow im 6. Stock. Wir hatten eine ganz kleine Einzimmerwohnung mit so einem, naja, man kann gar nicht sagen Bad, das war eine Nasszelle und die Küche, da konnte man sich auch einmal im Kreis so selber rumdrehen, das war's.
Aber die waren begehrt, die Wohnung, ne?
Die waren total begehrt und wir waren auch total glücklich. Wir hatten eine Neubauwohnung mit Fernheizung so, also, und in der Dusche. Ja, hatte das schon. Ja.
Absolut, ohne Kohle.
Und,
und
ich habe mit meinen Freunden da irgendwie in der Pampe draußen zwischen den Neubauten rumgespielt, weil das ja alles gerade erst entstand. Ja, also, und das sind mit so meine frühesten Kindheitserinnerungen. Und da bin ich auch zur Schule gegangen in diesen Neubaugebieten. Später sind wir dann in Schwerin umgezogen, sind in ein etwas älteres Wohngebiet gezogen. Aber ich hatte in Schwerin eine sehr schöne Kindheit. Es ist ja auch eine sehr schöne Stadt. Und ich war halt viel am Theater, weil meine Mama und später auch mein Ziehvater Christoph Schroth haben beide am Theater gearbeitet.
Und wie geht das, wenn man alleinerziehend am Theater ist?
Schwierig. Also natürlich tagsüber konnte meine Mama mich in den Kindergarten bringen. Das Theater hatte sogar einen Theaterkindergarten. Wow. Der Eingang war direkt neben dem Bühneneingang. Da konnte man die Kinder dann vor der Probe abgeben und nach der Probe wieder abholen. Sehr praktisch. Aber das funktioniert dann natürlich abends nicht, wenn Vorstellung war. Also, und ein Schauspieler muss ja abends dann auf die Bühne, häufig. Und da haben dann häufig Kollegen oder Freunde auf mich aufgepasst. Und ich musste aber auch sehr früh alleine klarkommen tatsächlich und habe dann viel gebastelt so und war sehr früh auch gewohnt, abends allein zu sein und mich irgendwie zu beschäftigen, bevor ich dann selber ins Bett gegangen bin.
Mir fällt Angst ein bei dem Thema, abends allein zu Hause?
Ja, gab es auch. Also wenn ich dann manchmal wach geworden bin so und meine Mutter war vielleicht noch nicht da, wenn die Vorstellung länger war oder so, dass solche Situationen gab es durchaus und das ist dann für ein Kind auch nicht schön, aber es ließ sich ja auch nicht ändern. Manchmal habe ich, wie gesagt, auch bei Freunden von meiner Mutter dann geschlafen und letztendlich auf dem langen Gang in diesem Hochhaus kannten sich natürlich auch alle so. Wenn ich dann mit meinem Schlafanzug da draußen rumgetapst bin, hat mich schon jemand eingesammelt und auf mich aufgepasst.
Ist ja auch ein gutes soziales Training schon für ein Kind, glaube ich.
Ja, ne? Ja, da waren auch sehr viele dunkelhäutige Bauarbeiter aus Angola größtenteils und Mosambik. Und ich habe ganz oft, die haben in einem Teil dieses langen Flures gewohnt und mit denen habe ich auch ganz viel gespielt. Die waren ganz reizend irgendwie. Da waren wir Kinder, sind da gerne zu denen hingegangen. So. Und,
klingt schön.
Das war sehr, sehr angenehm irgendwie und sehr international in gewisser Weise auch in diesem Schweriner Neubaugebiet.
Wenn man wohlwollend über seine Kindheit redet, sagt man gern, man hatte so eine Geborgenheit in der Kindheit. Würdest du es auch sagen?
Ja, also das würde ich schon sagen. Also die DDR war ja nun auch ein sehr kinderfreundliches Land, so, also wenn man mal von dem ganzen Pioniergedöns absieht, so, sag ich mal. Aber es wurde ja sehr viel für unsere Beschäftigung auch nachmittags so getan und es gab viele Möglichkeiten, würde ich sagen.
Wenn wir mal so ein bisschen in deine künstlerische Karriere einsteigen, so ganz langsam zumindest. Ich habe gesehen, einer deiner ersten Aufführungen war ein Puppentheaterstück.
Ja, ich hatte tatsächlich, weil ich abends ja oft alleine war, erst hatte ich mir ein Zirkuszelt gebastelt, so, da habe ich Zirkusaufführungen aufgeführt, ja, so mit Lampen auch und so. Und dann habe ich mir ein Puppentheater gebaut und Puppenstücke einstudiert, die ich meinen Freunden gezeigt habe. Zuerst waren das natürlich so selbst ausgedachte Märchenstücke. Und später dann habe ich mich auch an Klassiker herangetraut. Hamlet, Faust, darunter ging es nicht. Das war ja klar.
Natürlich. Und da gab es eine Vorführung, wo du ein ganz prominentes Publikum hattest, ne, glaube ich.
Ja, das war sehr lustig. Ich habe tatsächlich Faust aufgeführt, aber nicht den Goethe, sondern der Goethe hat es ja auch von den Jahrmärkten sich geholt. Der Stoff war ja auch schon im späten Mittelalter sehr populär. Es gab diverse klassische Puppenstücke auch und eins, das war 20 Seiten lang, hatte ich tatsächlich auswendig gelernt und habe das dann in meiner Puppenbühne zur Aufführung gebracht. Die Puppenbühne muss man sich so vorstellen, also die Bühne war so groß wie eine DIN A4-Seite. Da hat man dann so davor gehockt und reingeguckt. Ja. Ja, die Puppen waren auch so fingergroß, würde ich sagen. Die hingen an Zwirnsfäden, so. Das waren auch keine richtigen Marionetten, sondern so ausgeschnittene Papierpuppen. Und da habe ich dann große Premiere gefeiert und da war mein leiblicher Vater, der eine berühmte Faustaufführung am Deutschen Theater in Berlin gemacht hat. Adolf Dresen, der war dabei. Christoph Schroth, der später eine sehr berühmte Faustaufführung in Schwerin gemacht hat. Beide Teile an einem Abend.
Wow, alle da.
Und noch ein weiterer Regisseur vom Schweriner Theater, Rolf Martin Kruckenberg. Und die saßen Köpfe dicht an dicht vor meiner kleinen Puppenbühne. Okay. Und die Kritik nach dieser Premiere war vernichtend. Also das kann man nicht anders sagen. Mein Vater war der Redelsführer, dann sagte er, darfst du sowas nicht auswendig lernen, das ist doch Mist, da musst du selber kreativ werden und so. Am Schluss saß ich heulend in der Badewanne. Meine Mutter hat mich verteidigt und gesagt, es ist doch noch ein Kind. Na, ich war, wie alt war ich? 11. Ja, so. Und ich habe dann aber später, ich glaube so 1-2 Jahre später, habe ich ein Remake davon gemacht, so mit Rockmusik und so. Und das war so ein bisschen im Castorf-Style. Und das kam dann richtig gut an.
Sehr gut.
Also macht man seine leidvollen Erfahrungen.
Ja, absolut. Das ist ein gutes Stichwort Musik. Wir wollen natürlich auch Musik spielen, die irgendwie mit dir zu tun hat. Du machst auch selber Musik, reden wir nachher nochmal drüber. Aber wir können auch Musik spielen, die dich begleitet hat in deinem Leben. Hast du eine spontane Idee, was wir hören wollen?
Die mich begleitet hat. Also ich war mal großer Beatles-Fan und da wir jetzt so doch sehr dystopische Zeiten haben, würde ich sagen, Imagine von John Lennon.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir der national und international verehrte Filmregisseur Andreas Dresen aus Potsdam. Wir sitzen in Potsdam im Filmmuseum und wir sitzen, wie auch immer, vor der Bundestagswahl, die jetzt in Kürze wieder ansteht. Herr Wichmann von der CDU, das ist ein Dokufilm, der einen Wahlkämpfer in der Uckermark begleitet. 2003 hast du den gedreht. Und wenn man da mal reinschaut, dann kommt einem vieles sehr vertraut vor. Da hängt da Plakate auf, stellt einen Aufsteller hin, spricht Leute auf der Straße an. Wenn wir uns das heute mal so anschauen, sieht das eigentlich ganz ähnlich aus. Wie hast du den Wahlkämpfer damals wahrgenommen? Hat dir der leid getan?
Ja, irgendwie schon tatsächlich. Das war auch ein Ausgangsimpuls für diesen Film. Der war eigentlich eine Auftragsarbeit für den Bayerischen Rundfunk. Die hatten Spielfilmregisseure gefragt, ob sie unter der Überschrift »Denke ich an Deutschland« einstündige Dokumentarfilme drehen würden. Und ich habe dann zugesagt, weil ich das eine schöne Idee fand und habe dann natürlich irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, ja, was könnte ich denn machen? Und es war halt gerade Vorbereitung zur Bundestagswahl. Und dann kommt man ja an diesen Wahlständen vorbei. Und ich dachte, das ist eigentlich auch nicht in Ordnung von mir, dass ich hier einfach immer nur versuche, den Kopf einzuziehen und möglichst schnell vorbeizurennen.
Zu den meisten versuchen, ne?
Ja, genau, weil man nicht angequatscht werden will, so mit diesen Kugelschreibern und Flyern und Ja, und dann dachte ich, wie wäre es denn mal, so einen Wahlkämpfer zu begleiten? Und damit war die Idee geboren. Und um da nicht politisch aufs Glatteis zu geraten, habe ich da gedacht, ich nehme mal eine Partei, der ich selber politisch nicht nahestehe, um den nötigen Abstand zu wahren. Und das war die CDU durchaus. Und dann bin ich zur CDU-Pressestelle und habe gesagt, ich brauche einen Wahlkämpfer von euch. Aber nicht einen, der nur so aussitzt, sondern einen, der richtig voll engagiert richtig ist reingeht, und, ja. Und der möglichst aber keine Chance hat. Und da haben die gelacht und haben gesagt, keine Chance hat bei uns, haben bei uns alle, weil Brandenburg ist rot. Aber einer, der richtig viel macht, das ist Henrik Wichmann in der Uckermark. Und so bin ich am nächsten Tag nach Prenzlau gefahren und habe Henrik Wichmann kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns sofort gemocht und verständigt. Und dann habe ich ihn in meiner Erinnerung so Pi mal Daumen 6 Wochen begleitet im Wahlkampf. Und zu Anfang war das so ein bisschen Slapstick-artig und ich fand das auch so ein bisschen lächerlich, wie er so versucht, übers Ziel hinaus zu schießen. So.
Weil der Film dahinter stand? Weil der Film dahinter stand?
Nee, er hat das liegt sicherlich zum Teil in seinem Naturell. Er war auch noch halt sehr jung. Mhm. So. Und Wahlkampf hat ja immer so was bisschen Anbiederndes auch so bei den potenziellen Wählern. Und das war natürlich so. Und das hat sich aber bei mir sehr schnell gewandelt, weil ich gemerkt habe, okay, das ist aber nicht nur lustig, weil Demokratie braucht auch wirklich Leute, die das machen, die sich da hinstellen. Und ich weiß noch, wie ich ihn mal beobachtet habe, da stand der in Angermünde mit seinem kleinen Tischchen und seinem Schirm und 3 Stunden lang kam niemand. Niemand. Wow. Und wir haben auf der anderen Straßenseite gestanden und ihn beobachtet. So, wenn jemand kam, sind die Leute vorbeigegangen. Und ansonsten flogen ihm seine Flyer weg und der Wind wehte den Schirm um. Das war alles erstmal auf den ersten Blick lustig. Aber ich dachte dann, nee, das ist auch ein Satz. Und Demokratie funktioniert auch nur so lange richtig gut, wie die Leute, die in ihr Leben auch dabei mitmachen. Weil das ist nun mal eine Erfindung, wo alle sich beteiligen müssen. So. Und so wuchs eigentlich während der Dreharbeiten wirklich ein großer, großer Respekt in mir. Und ich habe mich dann mit Henrik ja auch angefreundet. Wir haben bis heute Kontakt. Wir haben auch 10 Jahre später nochmal einen zweiten Film gedreht. Da saß er schon im Brandenburger Landtag. Herr Wichmann aus der 3. Reihe hieß der Film. Und für mich war das eine ganz gute Konfrontationstherapie, diesen Film zu machen, würde ich sagen.
Und hältst du seitdem an diesen Ständen auch mal an?
Ja. Ich bin nicht mehr so leichtfertig und ich beschäftige mich auch tatsächlich mit den Direktkandidaten, die antreten in meinem Wahlkreis, weil ich unter anderem auch bei diesem Film gelernt habe, dass es bei den Direktkandidaten unter Umständen gar nicht so sehr darauf ankommt, in welcher Partei die sind, sondern das sind ja wirklich die Wahlkreisvertreter.
Wer so. Die sind.
Ja, ja genau. Und ich würde wahrscheinlich mein Kreuzchen auch heute nicht unbedingt bei der CDU machen, aber wenn Henrik Wichmann in meinem Wahlkreis antreten würde, würde ich ihn wählen.
Als Typ. Definitiv, ja. Genau. Wenn du dir heute den Wahlkampf anschaust, so viele Jahre später, Bundestagswahl 2025, was denkst du?
Ich bin verunsichert, wie wahrscheinlich viele Menschen. Ich bin irritiert. Ich weiß selber nicht so richtig, wen ich wählen soll, ehrlich gesagt. Und das macht mir Sorge. So, mir macht der Zustand der Demokratie generell gerade Sorge. So,
würdest du sagen, der Wahlkampf hat sich verändert? Viele sagen ja, es gibt eine Verrohung der Sprache, andere Herangehensweise, oder sind das einfach nur andere Maßstäbe?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das gab es damals auch schon so. Also das und natürlich haben wir jetzt durch die extremen Parteien, die auch antreten, nochmal eine andere Zuspitzung im Wahlkampf. Die AfD gab es damals nicht so. Dafür gab es in meiner Erinnerung aber noch die Republikaner. So.
Genau.
Die NPD war stärker so. Das sind jetzt alles Stimmen, die AfD subsumiert. So
und sieht man in deinem Film auch, da ruft einer von hinten, ich wähle die Reps, da fiel mir das wieder ein, genau, es gab die Republikaner.
Die gibt es jetzt dafür, haben wir jetzt sozusagen eine andere starke rechte Partei so. Ich wünschte mir halt auf der linken Seite wirklich weniger Zersplitterung und aber das war schon immer das Dilemma der Linken, dass die sich dann lieber gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, anstatt dagegen zu stehen, wenn rechts außen hochkommt. Ja, also, und wir erleben das ja jetzt gerade in Amerika, mich deprimiert das zutiefst. So. Also wenn ich dann so eine Amtseinführung sehe und diesen Menschen da reden höre und dann sehe ich, wie alle Leute aufspringen und jubeln, da sitze ich irgendwie einigermaßen fassungslos vor dem Fernseher.
Sehr befremdlich
ist, ja. Ja, das ist, es ist sogar zum Fürchten, finde ich.
Naja. Und wenn wir uns den Wahlkampf nochmal anschauen, wie wäre eigentlich, wenn man mal überlegt, wie wäre eigentlich der ideale Wahlkampf? Wie kann man die meisten Menschen bestmöglich gewinnen? Weil letztendlich ist es ja immer noch so ein bisschen wie 2003 und wie wahrscheinlich 20 Jahre davor auch. Man hängt so ein Gesicht auf, darunter hängt dann ein Slogan, damit versucht man Menschen irgendwie dann auch zu kriegen. Zeit, um große Inhalte tiefgründig zu transportieren, hat man oft nicht. Wie macht man das eigentlich am besten? Du hast ja nun den Kandidaten damals begleitet. War das effektiv, was er gemacht hat?
Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Politikwissenschaftler, um sowas analysieren zu können. Und ich bin auch kein Mensch, der mit PR-Strategien sich sehr gut auskennt, so, sondern mein Zuhause ist der Film. Und ich würde da Politikern keine Ratschläge geben wollen. Ne? Wahlkämpfe sind immer und generell Zeiten verkürzter Wahrheiten, würde ich sagen. Das ist halt so.
Schön formuliert, ja.
Ja, naja, weil das, wer sich sonst nicht für Politik interessiert, wird es auch während Wahlkampfzeiten nicht tun, sage ich mal. Und vielleicht erreicht man den dann mit dem Dampfhammer, sage ich mal. Aber ich glaube, am besten ist es, wenn man generell etwas tut für die politische Bildung der Menschen, auf sie zugeht, wenn eine Gesellschaft versucht, auf eine produktive Art miteinander im Gespräch zu sein und sich nicht die Köpfe einzuschlagen, so, wenn man die Meinung des Andersdenkenden auch wirklich toleriert, finde ich. Also weil so Demokratie gehört nun mal, dass nicht alle einer Meinung sind.
Und das muss man aushalten.
Das ist der Kern von Demokratie. Und am Ende wird abgestimmt und dann gewinnt sozusagen die Mehrheit.
Man muss auch streiten können. Ne?
Und das ist Streitkultur, das ist Diskurs, finde ich. Und das müssen wir als Gesellschaft aushalten. Wir müssen auch den Diskurs mit der AfD aushalten. Ich halte nichts davon, da immer nur mit Ausgrenzung zu operieren, weil damit grenzt man im Endeffekt einen Großteil der Bevölkerung aus, die diese Partei nämlich gewählt hat. So, ich bin da für eine Auseinandersetzung und zwar für eine wirklich nicht polemische, sondern für eine offene und lösungsorientierte.
Man muss sich halt dann eben wirklich dafür öffnen und Widerspruch aushalten.
Ja, das ist Demokratie. Mhm. Demokratie ist nicht, dass eine Partei sagt, wo es lang geht. Das hatten wir im Osten.
Ich habe mal gelesen, Demokratie ist wie ein gutes Gespräch.
Ja.
Und wir können oft nicht mehr richtig gut sprechen miteinander.
Ein gutes Gespräch. Also und auch keine Angst zu haben, die eigene Meinung zu sagen, weil man nicht Angst haben muss, dass man dann Sanktionen erfährt.
Es gibt ja auch noch die Idee, dass Menschen für den Gewinn des eigenen Sicherheitsgefühls immer nach Beweisen ihrer eigenen These suchen und somit alles andere ausblenden. Das ist ja auch nochmal, kommt ja auch nochmal erschwerend hinzu. Gerade auch in Wahlkampfsituationen.
Ja, na klar.
Haben es Filmemacher da leichter? Kannst du als Filmemacher Menschen anders nochmal erreichen?
Ja. Na, ich habe anders Zeit. Also wenn die Leute ins Kino kommen, nehmen sie sich anderthalb oder zwei Stunden ihrer kostbaren Zeit, setzen sich dahin und da kann ich eine Geschichte auf eine sehr differenzierte Art entfalten. So. Und die Menschen, die da gekommen sind, durchaus auch in Widersprüche verwickeln so, und sie neugierig machen, sich mit Figuren, mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Also ich muss in der Zeit, die ich da habe, nicht mit ganz einfachen Wahrheiten um die Ecke kommen. An so einem Infostand im Wahlkampf muss man sehr schnell sein hingegen. Ja.
Ich kenne auch einen anderen Spruch noch, will man Menschen bewegen, muss man sie berühren. Ist das so eine Art Hauptaufgabe für einen Filmemacher?
Ich finde, ja, weil ich finde, Kino geht auch übers Herz, nicht nur über den Verstand. Und ich finde immer, wenn ein Film in den Bauch trifft und dann nach und nach in den Kopf hochwandert, ist das was sehr Schönes. Und ich persönlich mag es, wenn ich im Kino sitze und lachen und weinen muss und die Welt um mich herum vergesse und dann komme ich da durchgeschüttelt raus und trete in die Nacht und schlag meinen Mantelkragen hoch und nehme das noch ein bisschen mit in meinen Alltag, was ich da gerade gesehen und erlebt habe.
Schön beschrieben,
und,
ja.
Und das kann Kino, das ist wie eine Achterbahnfahrt so. Und man kann im Kino mit der Titanic untergehen und trotzdem trockene Füße behalten.
Kann dann auch noch was essen gehen.
Ja, und darüber nachdenken, wo wäre ich denn vielleicht gewesen, als das Schiff untergegangen ist? Hätte ich mir noch ein fremdes Kind gekrallt, um mich noch in ein Rettungsboot zu schleichen? Oder hätte ich vielleicht jemandem geholfen? Also der Abgleich von eigener Erfahrung und von der eigenen Persönlichkeit mit dem, was man da sieht, ist ja was ganz Wichtiges. Mhm. Deswegen ist es ja auch so interessant, historische Filme zum Beispiel zu machen, Gundermann, oder jetzt haben wir über Hilde Koppi in Liebe eure Hilde gedreht, wo man in die Zeit des Nationalsozialismus reinschaut und sich überlegen kann, auf welcher Seite der Barrikade hätte ich denn gestanden. Und wenn man mit sich dann ehrlich ist, ist die Antwort vielleicht nicht so ganz einfach.
Ja. Absolut. Könnte man zum Schluss dieser zweiten Runde jetzt sagen, Lachen und Weinen ist so die beste Quittung für einen Filmemacher?
Ja, also es gibt natürlich auch Filme, wo man beides nicht macht, die auf eine fast spröde Art daherkommen und trotzdem toll sind. Also ich würde das nicht unabdingbar sagen, dass das nun zwingend ist, aber es ist natürlich was sehr Schönes. Und als wir bei der letzten Berlinale im vergangenen Februar Premiere hatten mit In Liebe eure Hilde und ich dann lautes Schluchzen gehört habe im Berlinale-Palast, das hat mich schon bewegt, weil das heißt ja, der Film hat die Menschen dort auf jeden Fall in ihrer Seele erreicht und das ist ja etwas, was ich mir wünsche.
Das ist ganz tolle, diese Arbeit, glaube ich. Wir hören wieder Musik. Was hören wir denn jetzt?
Ja, im Gegensatz zum schweren Thema würde ich sagen, hören wir mal die 17 Hippies, die mich auch über lange Zeit immer wieder begleitet haben und mit einem Thema von Nino Rota, die Sarangina Rumba.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Willkommen zurück bei Smürek trifft, bei mir einer der bekanntesten Filmregisseure Deutschlands, Andreas Dresen. Willkommen zurück.
Hallo.
Wir haben ja beide eine kleine gemeinsame Vorgeschichte, denn wir konnten dich ja bei Potsdam Tanz begrüßen. Kurz zur Erläuterung nochmal. Eine große Radio Potsdam Party. DJs, die keine sind oder das nicht hauptberuflich machen, treten gegeneinander an. Eigentlich für einen ganz großen Spaß, vor großem Publikum im Waschhaus. Wie war das für dich?
Ach, war ein Riesenevent, hat Laune gemacht. Also ich lege ja ab und zu mal mit einem Kumpel zusammen auf. Der heißt DJ Rille und ich bin DJ Brille. Und eigentlich kommt das dadurch, dass wir jedes Jahr Silvester im Wieseneck auf Hiddensee Musik machen. So. Und ich freue mich immer, wenn ich Silvester von der Straße weg bin, weil ich kann mit diesem Fest so gar nichts anfangen sonst und habe mich da so oft ratlos gefunden. Und jetzt auf Hiddensee ist das ein wunderbarer Jahresabschluss. Und als die Anfrage kam von euch und vom Waschhaus, habe ich gesagt, ja, das ist lustig. Das macht bestimmt Spaß. Und das war natürlich auch ein Riesenspaß, auch gerade vor so vielen Leuten dann mal DJ zu spielen. Ich finde ja, das ist nicht nur Musik auflegen, sondern DJ heißt auch, dass man ein bisschen performen muss. Man muss die Leute auch ein bisschen anmachen. Ja, man muss die Leute mitnehmen und man muss sehr feinfühlig beobachten, was geht da auf der Tanzfläche vor. Natürlich im Waschhaus jetzt, da hat jeder nur 5 Titel, da haut man raus, was man an besten Hits hat, ist ja klar so. Aber wenn ich jetzt Silvester 6 Stunden auflege, muss ich schon ein Auge auf das Publikum haben, dass ich die bei der Stange halte, dass ich immer sie auch mal überrasche, was spiele, wo sie vielleicht nach Lust haben, aber was sie gerade noch gar nicht wussten, während sie tanzten.
Genau, deine eigene Lust im Prinzip sichtbar machen und auch transportieren. Genau. Ne? Du hattest ja da noch so rote Hörner, kann ich mich erinnern. Ne?
Ja, ich habe ja AC/DC aufgelegt. Das waren die AC/DC Blinkhörner. Mhm.
Genau. Du spielst ja auch in einer Band. Wie kam es dazu?
Na, da kam es schon vor sehr langer Zeit. Das begann eigentlich schon bei Halbe Treppe. Als wir den Film gedreht haben, hatte ich alle, die Instrumente können, gebeten, mal die mitzubringen an den Drehort. Wir haben ja in Frankfurt-Oder gedreht und dann haben wir abends öfter mal so aus Spaß Musik miteinander gemacht. Später dann auch mit den 17 Hippies, die wir ja gerade gehört haben. Und das hat dazu geführt, dass wir uns auch später nach dem Film öfter mal bei Axel Prahl zu Hause getroffen haben und Gitarre gespielt haben miteinander, manchmal am Lagerfeuer so, wie man das eben so gerne macht. So. Und zum 10. Todestag von Gerhard Gundermann fand in der Columbia-Halle ein Gedenkkonzert statt und da haben wir zum ersten Mal dann öffentlich tatsächlich musiziert, jeder ein Lied gesungen. Und daraus ist dann eigentlich so nach und nach ein Bandprojekt entstanden, wo ich erst mit Axel Prahl fast 10 Jahre unterwegs war. Und seit der Gundermann-Film rauskam, hat sich das aber nochmal komplett verändert, weil dann kam Alexander Scheer in die Band und wir touren jetzt quasi seit 6 Jahren mit Bent und Alexander durch die Lande, haben jetzt auch gerade vorige Woche bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt in Chemnitz gespielt, zum ersten Mal vor über 20.000 Leuten.
Und wie war's?
Unglaublich, also eine Masse.
Lampenfieber?
Ja, naja, man spielt nicht alle Tage vor 20.000. Mhm. Also wir haben schon teilweise auch große Konzerte, wir haben ja auch hier im Waschhaus gespielt, da kommen ja auch 1.200 oder so, oder in Berlin im Festsaal Kreuzberg, aber das ist natürlich, wenn man so viele Menschen sind, das ist nochmal was anderes und da empfindet man auch durchaus einen Druck und eine Verantwortung, wenn man da auf die Bühne geht, dass wir jetzt dann natürlich auch liefern müssen. Ja. Dann nicht mehr nur Spaß.
Ja. Welche Frage ist besser? Was kann Musik, was der Film nicht kann oder was kann der Film, was die Musik nicht kann?
Ach naja, Film hat ja auch Musik. Also was Musik kann in dem Moment, wenn sie live ist, also wenn wir mit der Band live rausgehen, dann ist das ja eine lebendige Interaktion. Das kann Film nicht. Film ist fertig. So. Mhm. Der reagiert nicht auf das Publikum, der ist quasi immer gleich. Ja? Also währenddem, wenn wir mit der Band unterwegs sind, reagieren wir. Ja, wir versuchen, das Publikum an die Hand zu nehmen, sie einzuladen. Und wenn das Publikum abfeiert, macht das wiederum auch was mit uns. So, wenn das Publikum sich sperrt, macht das auch was mit uns. So, und also das ist eine Interaktion, würde ich sagen. Und wenn der Abend gut ist, dann sind alle einfach nur glücklich. Und alle meine ich die Leute vor und auch hinter der Bühne. So, also das erfasst dann alle im Saal. Und das kann Musik, das geht halt so wirklich mitten ins Herz. Also und das finde ich was Wunderschönes. Und für mich jetzt selbst ist das natürlich nochmal was anderes. Wenn ich in der Band spiele, darf ich plötzlich mitmachen. Ne? Als Regisseur bin ich so derjenige, der alles kontrollieren muss. Ich sitze hinter der Kamera, ich bin kein Schauspieler, ich führe die Kamera nicht. Ich muss so den Draufblick bewahren. In der Band bin ich Teil dieser animalischen Pferdeherde, die da losgaloppiert und Rock'n'Roll spielt. Und da schwitzt man, da dampft man, bewegt sich und das ist auch was ganz, ganz Tolles. Das ist ein richtiges Erlebnis.
Konzerte werden ja auch immer bedeutender, wenn man sich die Ausspielung der anderen Arten von Musik oder die andere Arten von Musikausspielung mal anguckt. Das heißt, dieser Überfluss, die Vielfalt, dieser Informationsüberfluss, wie gehst du damit eigentlich um? Also, dass es andauernd und überall alles möglich ist, ja, und dass es Serien gibt, dass es also einfach ein Überangebot an Musik, Kunst, Kultur gibt. Wie gehst du damit um? Wie nutzt du die Medien?
Also es ist tatsächlich schwer. Ich weiß noch, zu Ostzeiten kam man in die Buchhandlung und da sah man sofort das neue Buch. So. Und jetzt kommt man in die Buchhandlung und ist erstmal verwirrt, so, und weil so viele neue Bücher da sind.
Und alle Klappentexte sprechen einen irgendwie an. Ne? Die sind ja alle so formuliert, dass man denkt, ja, könnte ich eigentlich lesen.
Steht man staunend davor und mit der Musik ist natürlich genauso unübersichtlich geworden. Ich weiß noch, wenn man sich dann irgendwie die kostbaren Lizenzplatten in Ungarn vom Munde abgespart hatte und mit nach Hause genommen hat, dann war das ein ganz besonderer Moment, diese Platte dann aufzulegen und die Plattennadel zu senken.
Absolut.
Das war ein heiliger Vorgang so. Ja. Und wehe, da war ein Kratzer drauf oder irgendwas so. Und heutzutage klickt man einfach irgendwo rum und hört den Song. Dadurch verliert das natürlich auch so ein bisschen an Wert. Und ich glaube, es gibt eine Sehnsucht der Menschen danach, dass es wieder so Werte gibt. Deswegen kaufen auch Leute so gerne wieder Vinyl. Ja, also, weil da kann man diesen Vorgang so ein bisschen zurückholen. Dass es ein Vorgang ist, Musik zu hören und man zelebriert das dann anders.
Absolut.
Wenn man das auf einen Plattenspieler legt. Ja. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht dahinter und das Technische dabei, dass manche sagen, das klingt besser oder so. Weiß ich gar nicht. Das kann ja alles sein. Ich glaube, es geht aber um das Abfeiern.
Um die Wertschätzung.
Ne? Ja. Dass das eine Wertschätzung ist gegenüber dem, was da Künstler gemacht haben. So. Und deswegen ist Kino natürlich auch so was Schönes. Wenn die Menschen ins Kino gehen, ist das ja ein ganz bewusster Vorgang. Sie müssen vielleicht einen Babysitter organisieren für die Kinder. Sie müssen sich den Arm frei nehmen. Sie müssen sich was Warmes anziehen, wenn es gerade schneit draußen. Müssen mit dem Nahverkehr dahin so und ein Ticket kaufen. Und dann setzen sie sich dahin, so zu einer verabredeten Zeit. Sie können den Film nicht einfach starten, wenn sie wollen. So. Und das ist was Besonderes. Das macht es eben dann aber auch zum Event. Und man sieht den Film eben auch nicht allein, sondern im günstigsten Fall mit vielen anderen Menschen und hat ein gemeinsames Erlebnis. Also das Kino ist ein Ort der sozialen Begegnung, würde ich sagen.
Ja, total. Einer der letzten Orte, an dem man sich noch auf etwas in Ruhe konzentrieren kann, würde ich sagen. Also das Kino macht ja neben dem, was du alles beschrieben hast, ja auch noch ganz viel aus seiner Struktur heraus. Das heißt, es ist dunkel. Es ist, man kann ja nicht einfach aufstehen. Man kann auch nicht nebenbei noch ein Second Screen, also so ein Smartphone raus und da irgendwie rumgucken.
Machen manche.
Ja, aber es ist nicht so ganz cool. Ne? Man kann sich auch nicht so wirklich unterhalten. Und vor allem, man kann ja einfach umschalten, was letztendlich ja zu Hause unglaublich viele in den Streaming-Plattformen machen. Ja. Dann weiß ich nicht so richtig, ob der Film was ist. Es gibt ja noch 10 andere oder 30 oder 60 andere, die ich jetzt gucken könnte. Ist es jetzt wirklich der Film? Und ich finde ja meistens erschließen sich Filme ja erst am Ende. Man muss auch dann ein bisschen durchhalten. Und genau dafür, und darum finde ich das in dieser Zeit so besonders, ist ja das Kino wie gemacht. Alles wird ausgeblendet. Alles, ja, was drumherum an Verführung ist, ist irgendwie nicht da. Finde ich cool.
Ja. Und man kann ganz gut kuscheln trotzdem
im Kino. Kann man auch noch. Genau, gibt ja sogar solche Bänke, wo man das dann richtig organisiert machen kann. Und Radio ist ja auch ein bisschen so, finde ich, nach wie vor. Wir reduzieren ja auch, wir bieten nicht alles an. Wir machen ja Kino im Kopf sozusagen. Mm-hmm. Nutzt du Radio hin und wieder noch? Oder
ich höre jeden Morgen Radio tatsächlich. Also natürlich hört man das nicht, also ich höre es selten so wirklich fokussiert, dass ich mich hinsetze und zuhöre, sondern meistens macht man beim Radiohören ja noch irgendwas dabei. So. Mhm. Man macht Frühstück,
ja,
oder
absolut,
irgendwas im Haus oder keine Ahnung.
Vielleicht so, fährt man Auto.
Irgendwas, genau. Fährt Auto, genau. Beim Auto ist Radio auch immer schön, finde ich. Und dann gibt es ja die schöne Erfindung der Podcasts. Das gefällt mir auch sehr gut, dass man plötzlich so wirklich Gesprächsformate in längerer Form mal hören kann. Ein 2-Stunden-Gespräch. So.
Ja,
das gibt es im Radio ja auch immer seltener. So. Und das finde ich eigentlich auch schön, weil dann kann man natürlich viel tiefer in Materien eindringen, als wenn man so in ganz kurzen Blöcken das machen muss. Wir haben ja jetzt hier auch lange Zeit zum Glück, aber die klassischen Radiointerviews sind ja zwischen 3 und 5 Minuten so.
Genau.
Und da ist man auch ganz schön unter Druck.
Ja, ja, absolut. Und wir könnten wahrscheinlich auch viel länger. Du hast ja auch, habe ich gesehen, auch einen Podcast über 3 Stunden gemacht. Ne?
Gibt's mit so der Filmakademie, genau, ist jetzt gerade, da habe ich auch gestaunt, das habe ich mit Susanne Bormann aufgenommen und nach 4 Stunden habe ich dann auch gesagt, wir könnten irgendwann mal aufhören. Wer soll sich denn das anhören? Ja, also.
Ja, kann man in verschiedenen Teilen ja auch machen. Und das ist ja auch das Schöne, man kann sich selbst portionieren.
So wie man kann sich das dann auch wie in Segmenten anhören, so wie man Lust hat.
Ja, ja, finde ich gut. Wir hören uns jetzt das an, worauf du Lust hast, nämlich deine Musik. Also was hören wir als nächstes?
Ja, ein Lied, was der wunderbare Singer-Songwriter Gisbert zu Knüpphausen für den Abspann von meinem Film Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen geschrieben hat. Ein Kinderfilm, in dem es um das Lachen und um das Erwachsenwerden geht. Und das Lied heißt Das Licht dieser Welt.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir der Filmregisseur Andreas Dresen. Willkommen zurück.
Hallo.
Eine Philosophie hinter deinen Filmen ist, man kann über jeden einen Film drehen. Ist das dein Rezept? Also so einfache Menschen aus dem Alltag bieten sich gut an?
Ja, also ich habe es ja des Öfteren gemacht. So. Und ich finde, jeder Mensch hat interessante Geschichten. So, und wenn man neugierig ist, findet man bei jedem Geschichten, die erzählenswert sind. Und warum also nicht über jeden Menschen einen Film machen können, dass man das natürlich nicht schafft. Mir schreiben ganz viele Menschen und schicken mir ihre Lebensgeschichten. Ja, natürlich, klar, auch weil ich das ja mal und eben öfter mal gesagt habe. So. Aber das schafft man natürlich trotzdem nicht, weil auch mein Leben als Regisseur ist natürlich begrenzt. Ja. Also einen Film zu entwickeln, das unterschätzen eben viele, dauert wirklich Jahre, wenn man das fürs Kino macht. Das macht man nicht mal eben so auf Knopfdruck und am Ende des Jahres wird gedreht, sondern an dem Film Gundermann haben wir 12 Jahre entwickelt.
Ja. Das heißt, du musst auch eine Menge Entscheidungen treffen, ne? Wenn du viele Vorlagen hast. Du musst dich auch entscheiden, an einem dran zu bleiben.
Fällt dir das leicht? Das fällt mir manchmal gar nicht so leicht, aber es ist tatsächlich so, dass ich meistens so 3-4 Projekte habe, an denen ich gleichzeitig arbeite. So mit einem, da würde ich verhungern, weil manchmal klappen die auch nicht. Und ich habe zum Beispiel einen Film fertig, die Weihnachtsgans Auguste. Da gibt es also nicht den Film fertig, sondern das Drehbuch so gut wie fertig. Und wir kriegen die Finanzierung nicht hin. Also den Film wird es vermutlich nicht geben, weil wir das Geld nicht zusammenkriegen. Also muss ich ausweichen, was anderes machen. So. Und darauf muss man gefasst sein. Das passiert mir jetzt auch nicht zum ersten Mal. So. Und dann ist man gut beraten, mehrere Projekte in Arbeit zu haben, wo man dann zur Not eben auch ausweicht. Ja.
Wir gehen nochmal zurück in deine Studienzeit. Einer deiner ersten Filme als Filmstudent war ein Film über die NVA.
Ja.
Nationale Volksarmee, für den einen oder anderen, der das nicht mehr genau zuordnen kann. Da ging es um junge Menschen, die zum Wehrdienst eingezogen wurden. Du warst selber als Soldat und sagst heute rückwirkend, es war die bitterste Zeit deines Lebens?
Ja, also das waren die anderthalb Jahre, die könnte ich streichen. Natürlich kann man das nicht und soll man ja auch nicht. Und ich habe dort natürlich auch trotzdem ganz tolle Menschen kennengelernt, wie überall. Und man staunt, wie man als Mensch sich so an jede Situation irgendwie gewöhnen kann. Ich war bei den Panzern in Goldberg, Ladeschütze, und das war wirklich eine finstere Zeit. Und das, was die Armee eigentlich machen sollte, einen zu einem braven, wehrdienstfähigen Soldaten umzuerziehen, das ist bei mir komplett missglückt. Die hat mich nur zum Pazifisten gemacht.
Genau das Gegenteil.
Ja, naja, wir haben halt, das war halt auch die Zeit, NATO-Doppelbeschluss, SS-20-Stationierung, das war wirklich kalter Krieg vom Feinsten. Und ich habe viele Nächte mit den Panzern, die voll aufmunitioniert waren, in irgendwelchen Bereitstellungsräumen gestanden, und wir wussten nicht, ob das jetzt eine Übung ist oder ob das der Ernstfall ist. Und manchen der neuen Belizisten, die wir jetzt dieser Tage immer mal gerne hören, die so gar nicht genug Waffen kriegen können, denen wünschte ich manchmal eine so eine Nacht nur in so einem Panzer,
damit sie selbst erleben,
wirklich mal wüssten, was das eigentlich bedeutet. Ja.
Das ist immer so ein bisschen wie distanziert, ne, von der Wirklichkeit. Was denkst du vor dem Hintergrund, wenn man aktuell wieder über die Wiedereinführung der Wehrpflicht spricht?
Ich bin, wie gesagt, Pazifist. Insofern fände ich das fatal. So, wenn man über ein soziales Jahr spricht, das finde ich eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Also jüngere Menschen für eine kleine gewisse Zeit zum Dienst an der Gesellschaft zu verpflichten, das kann, glaube ich, ganz hilfreich sein. So. Aber das muss bitte nicht bei der Armee sein.
Und wir haben ja, die Diskussionen kochen ja gerade hoch vor dem Hintergrund der ganzen Konflikte in der Welt. Und in der DDR hat man ja den Menschen die Mauer als Notwendigkeit verkauft. Aktuell scheint es mit der Aufrüstung ja genauso zu sein. Interessant ist, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, das ist ja auch irgendwie ziemlich krass, dass man immer über diese 5% des Bruttoinlandproduktes redet, Militärausgaben. Ne? Aber wenn man das mal in absoluten Zahlen macht, das sind ja fast über 200 Milliarden Euro.
Ja, das wiederum ist ja fast die Hälfte des Haushalts.
Ja, ja.
Das ist
ja
gigantisch.
Das sind gigantische Summen.
Ja,
also irgendwie wird das immer so ein bisschen klein, so 5%,
klingt ja
irgendwie so ganz nett. Ja, also so.
Ja, und wir sind ja jetzt schon in einer Situation, wo für viele Bereiche der Gesellschaft das Geld knapp ist. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Man braucht sich bloß nur angucken, wie die Schulgebäude aussehen und so weiter, wie die Kosten der Krankenkassen explodieren, Sozialausgaben explodieren. Ja, und man fragt sich wirklich, wenn wir so viel dann in Rüstung investieren, wo das Geld denn herkommen soll. Wer soll das eigentlich erwirtschaften? So. Also nun bin ich kein Politiker zum Glück, der diese Frage beantworten muss. Und sicherlich ist Verteidigungsfähigkeit auch eine sinnvolle Sache. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber diese komplette Fokussierung auf Hochrüstung statt auf Diplomatie, das finde ich persönlich auch ganz fatal.
Und so viele Sachen können wir dann nicht mehr machen, die uns wirklich wichtig sind, ne?
Ja,
weil die Gelder einfach nicht mehr da sind.
Richtig, so sieht es aus, ja.
Zum Schluss der Sendung reisen wir nochmal in einen Tagebau. Auch Baggerfahrer sind ja Protagonisten. Manchmal ist das Wort schwer. Deiner Filme, ich spiele auf den Film Gundermann an, das werden die meisten jetzt schon wissen. Wie bist du auf das Leben von Gerhard Gundermann aufmerksam geworden?
Eigentlich über seine Musik. Ich war ja in den 90er Jahren Gundermann-Fan. Ich habe mir seine Alben gekauft. Ich bin in die Konzerte gegangen. Ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, aber ich habe ihn oft auf der Bühne gesehen, habe seine Musik gehört und war natürlich wie viele andere auch dann ganz schön überrascht, als ich gehört habe, dass er für die Stasi eine Zeit lang gearbeitet hat. So. Und dann fanden meine Drehbuchautorin Leila Stieler und ich das so eine spannende Biografie, weil der Mann so widersprüchlich ist. Ja, also, dass der auf der einen Seite großer Umweltschützer war, auf der anderen Seite im Braunkohlentagebau gebaggert hat, dass er auf der einen Seite Kommunist war und dann aus der Partei rausgeschmissen worden ist, dass er für die Stasi gespitzelt hat und als er da aufgehört hat, selber bespitzelt wurde. Also so ein in sich wandelnder Widerspruch eigentlich dieser Mensch. Und wir fanden diesen Charakter sehr geeignet, um anhand dieses Menschen über die Komplexität der DDR zu erzählen, die oft viel zu einfach und einseitig dargestellt wird. Und deswegen haben wir das in Angriff genommen. Außerdem fand ich das toll, diese Musik im Film zu haben und der ein Denkmal zu setzen.
Man sagt ja auch, es ist einer der besten Darstellungen über das Leben der DDR. Wann hast du gemerkt, dass der Film, oder hast du damit gerechnet, dass der so einen Erfolg haben wird?
Nee, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil wir 12 Jahre gebraucht haben, um ihn zu entwickeln und uns in dieser Zeit eigentlich die meisten Menschen gesagt haben, das will kein Schwein sehen. Ein singender Baggerfahrer aus der Lausitz, also bitte, könnt ihr euch nicht was anderes suchen. So. Und es war wirklich sehr kompliziert, auch den Film zu finanzieren. Und wenn einem das über so lange Zeit immer wieder gesagt wird, glaubt man es natürlich irgendwann auch selbst. Ja. Und deswegen war ich total überrascht, als der Film rauskam und nicht nur bei der Kritik, sondern vor allen Dingen auch bei den Zuschauern so durch die Decke ging. Und wir merken das bei den Konzerten, die wir spielen, bis heute. Es ist tatsächlich geglückt, die Lieder von Gundermann auch in den Westen zu tragen, wo wir mittlerweile eben auch spielen und wo die Leute auch kommen. Und das ist toll, finde ich. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut.
Ach, schön. Zum Schluss musst du dir eine Frage noch gefallen lassen. Wenn wir, also es gab jetzt eine Ausstellung über dich, wir würden einen Film machen über dein Leben. Wir müssten den jetzt besetzen, den Andreas Dresen. Wen würdest du nehmen?
Also Robbie Williams, der war jetzt ja ein Affe in dem Film.
Was hättest du denn?
Ach naja, das muss doch der Alexander Scheer spielen, das ist doch klar, der kann doch alles spielen. Okay. Der kann auch mich spielen, der kommt damit auch klar. Vor allen Dingen kennt er mich gut.
Alles klar, ich sag danke. Zeit ist leider um. Wir haben ja vorhin festgestellt, wir haben ein bisschen mehr Zeit als sonst im Radio. Aber auch die Zeit ist leider begrenzt. Ich sage Dankeschön, danke ans Filmmuseum, dass wir hier sitzen durften. Danke an Sie, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wenn Sie nicht von Anfang an dabei waren, klicken Sie gerne in die Radio Potsdam Mediathek. Und natürlich danke an meinen heutigen Gast. Danke an dich, Andreas Dresen, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und du bist verantwortlich auch nochmal für die letzte Musik, die wir jetzt hören heute.
Ja, na, da würde ich sagen, da hören wir doch jetzt Alexander Scheer, wie er aus dem Film Gundermann das Lied Gras singt.
Ich wünsche einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.